Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit Dirk Röse, Mondpräsidentin. Eine Leseprobe aus Teezeitgeschichten, Band 3. Zum Inhalt. Sie brachte den Sex auf den Mond. So beschreibt Karl Leibniz in seiner Rede die Präsidentin Isi Damm. Aber lässt sich eine Frau wie sie wirklich auf diese Aussage reduzieren? Sicher, die Männer lieben und verehren Isi, doch für den Erhalt der Unabhängigkeit des jungen Mondstaates geht sie einen riskanten Weg. Nicht nur sie selbst, sondern auch der wichtigste Mann an ihrer Seite könnte daran zerbrechen. Dirk Röse, Mondpräsidentin, erschienen im Textlust Verlag. 18. August 2077. Sie brachte den Sex zum Mond. Der Satz klang komisch, beinahe lächerlich. Bis heute gab es diesen gewissen faden Beigeschmack, wenn es um den Trabanten ging. Dabei gehörten die trüben Zeiten längst der Vergangenheit an. Isi Damm hatte der Kolonie das Selbstbewusstsein geschenkt, nachdem sich die Siedler zwei Dekaden lang gesehnt hatten und der Stadt mit ihren 100.000 Einwohnern sogar zu einer eigenen Kultur verholfen. Seit Isi Damm hier war, präsentierte sich der Mond mit einem eigenen Reiz, erzeugte eine spezielle Anziehungskraft. Die Zahl der Bewerbungen um eine Anstellung auf dem Trabanten hatte sich verdoppelt, und sogar hochqualifizierte Arbeitskräfte blieben länger als die vertragliche Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Karl Leibniz seufzte, denn trotz alledem würde sich das Langweilige und Provinzielle anscheinend nie ganz ausräumen lassen. Wenn er jetzt nicht alles richtig machte, würde es alsobald wieder die Oberhand gewinnen. 2 Tage hatte er an seiner Rede gearbeitet, und er war immer noch nicht zufrieden. Doch heute Nachmittag musste sie fertig sein, denn dann würde Isi Damm den Mond verlassen. Als Vizepräsident der Kolonie war seine Aufgabe bei diesem Ereignis, die zentrale Ansprache zu halten. Durfte er Isis Einfluss wirklich auf diesen Satz fokussieren, oder würde er sie damit reduzieren? Sie hatte den Sex zum Mond gebracht. Die Aussage brachte beides auf den Punkt. Sowohl die Gratwanderung, der sich Isi in den letzten 4 Jahren ausgesetzt hatte, als auch den inneren wie äußeren Spagat der Kolonie zwischen den Annehmlichkeiten der Abhängigkeit und der Freiheit, die die Autonomie bot. Nein, die eigentliche Frage war nicht, ob der Satz zutraf, denn das tat er. Die Frage war vielmehr, ob Leibniz genügend Schneid hatte, ihn zu sagen, denn es würden ihm nicht nur alle Siedler des Mondes, sondern ebenso die irdische Weltöffentlichkeit dabei zuhören. Leibniz drückte auf Transmit und sandte die Rede direkt an sein Konto auf dem Teleprompter des Auditoriums. Mit einem tiefen Zug leerte er ein Glas Wasser und stand dann auf. Damit war es entschieden. Er würde den Satz sagen. Seine Rede war gut. Die Aussage zu streichen oder zu verändern hieße, den ersten Schritt zurück in die alten, muffigen Zeiten zu gehen. Und das wäre Verrat. Verrat am Mond, Verrat an Isis Leistungen, Verrat an Isi selbst. Leibniz umrundete seinen riesigen, glänzenden Schreibtisch, verließ den Raum und ging über den Flur bis zu Isis Büro. Er öffnete die Tür und trat ein. Wie er es erwartet hatte, war niemand da. Plötzlich spürte er eine bleierne Schwere in seiner Brust. Niemals zuvor hatte sich ein Raum so leer angefühlt wie Isis Büro in diesem Moment. Es hatte stets vor Leben gesprüht, solange sie da gewesen war. Hier hatte sie Pläne geschmiedet und umgesetzt, hier hatte sie sich über ihre zahlreichen Erfolge gefreut und ihre Misserfolge locker weggesteckt, und hier hatte der Mond ein Gesicht bekommen, das inzwischen auch auf der Erde hohes Ansehen genoss. Sie war die erste frei gewählte Präsidentin der Kolonie gewesen, und er hatte es gemocht, hinter ihr in der zweiten Reihe zu stehen. Doch das war nun vorbei. Es musste immer mit dem Unvorhergesehenen gerechnet werden, mit dummen Zufällen, mit überraschenden Entwicklungen, aber manchmal war das Schicksal auch bitterböse. Leibniz schloss die Tür. Das Büro nebenan stand offen. Er spähte hinein und sah Trent Maas hinter seinem Tisch sitzen. In sich zusammengesunken, die Arme auf die Beine gestützt, starrte er aus dem Fenster in die Dunkelheit des Alls. Inmitten der Finsternis hing ein großer blauer Ball, der Isis Zehe war. Wie ein riesiger Schatten glitt eine Space-Limousine vorbei. Der rege Pendelverkehr zwischen Erde und Mond wurde auch an einem Tag wie diesem nicht unterbrochen. Leibniz sah, dass Trent Maas einen Zettel in kleine Stücke zerriss. Vorsichtig fragte er, »Trent?« Dass sich die Siedler mit Vornamen anredeten, obwohl die wilden Pionierzeiten längst der Vergangenheit angehörten, war eine der vielen kleinen Errungenschaften ihrer neuen Heimat. Der Angesprochene zuckte zusammen.
»Hallo, Karl!«
Seine Stimme klang tonlos.
»Wirst du es schaffen?«
Leibniz bemerkte, dass es in Trents Augen glitzerte. Ein Wunder, dass er nicht zusammenbrach, denn er war derjenige, der Isi mit Abstand am meisten vermissen würde.
»Sie war alles für mich«, flüsterte Trent.
Leibniz holte tief Luft und trat ein.
»Ich weiß, dass ich gute Arbeit leiste«,
sinnierte Trent.
»Dass der Laden hier richtig brummt, aber es lag an ihr. Sie hat mich inspiriert, seit wir uns kennenlernten. Es wird nicht mehr dasselbe sein, wenn sie weg ist.«
Für einen Augenblick war Leibniz mehr beunruhigt als traurig.
»Du möchtest damit aber nicht andeuten, dass du gehen willst?«
Trent sah ihn irritiert an.
»Gehen? Wohin denn?«
Ratlos hob Leibniz die Schultern.
»Auf jeden Fall müssen wir jetzt los. Wir treffen uns im Man in the Moon, um noch einmal alles durchzugehen. Dann lassen wir uns ins Auditorium fahren.«
Trent seufzte tief und stand umständlich auf.
»Bringen wir's hinter uns.«
Mit einer linkischen Bewegung versuchte er heimlich, ein kleines Gerät in seinem Jackett verschwinden zu lassen, das Leibniz dennoch als eines der Multifunktionspanels des Auditoriums erkannte. Karl sah sein Gegenüber fragend an. Trent bekam rote Ohren, sagte aber nichts. Gemeinsam verließen sie das Verwaltungsgebäude durch die hochmoderne Sicherheitsschleuse und traten auf die Straße. Es herrschte überraschend viel Verkehr und zahlreiche Fußgänger waren unterwegs. Leibniz ahnte, dass die meisten von ihnen auf dem Weg ins Auditorium waren, um Isi zu verabschieden.
»Komm, die paar Schritte gehen wir zu Fuß.«
Trent nickte und folgte ihm. Vor und hinter ihnen gingen je zwei Leibwächter und viele Passanten starrten die kleine Gruppe neugierig an, doch Trent schien es egal zu sein. Gebeugt schlurfte er neben Leibniz über den Gehweg und machte keine Anstalten, Haltung zu bewahren. Der Geschäftsführer der hiesigen internationalen Raumfahrtgesellschaft war offenbar bis ins Mark getroffen. Schweigend gingen sie nebeneinander her und nur hin und wieder sah Trent auf. Er tat Leibniz unendlich leid. Ihm drängte sich die Frage auf, ob es letzten Endes richtig gewesen war, alles auf das Team Isidam und Trent Maas zu setzen. Ihre Freundschaft und ihr außergewöhnliches Zusammenspiel hatten sich immer wieder als grandioser Glücksfall erwiesen, aber nun musste Leibniz befürchten, dass er in gewisser Hinsicht mit der einen auch den anderen verlor. Leibniz erinnerte sich daran, wie es hier noch vor wenigen Jahren ausgesehen hatte, bevor Isi Präsidentin geworden war. Düster, schmutzig, verwahrlost. An jeder Ecke hatte man gespürt, gerochen und gesehen, dass die Siedlung auf dem Mond kein Platz zum Leben und Dableiben war. Der Mond war damals nichts anderes als ein vorübergehender Aufenthaltsort gewesen, an dem man schnell viel Geld verdienen konnte, und jeder hatte zugesehen, möglichst bald wieder zur Erde zurückkehren zu können. Alles hatte sich seitdem gewandelt. Leibniz fand die Siedlung inzwischen sogar attraktiv. Sie wurde vorbildlich geführt, sehr viel besser als die meisten Großstädte auf der Erde. Die Menschen, die hier lebten, sahen sie als ihre eigene Stadt an und sorgten dafür, dass sie schön und lebenswert war. Bevor Leibniz sich in wehmütigen Gedanken verlieren konnte, ging ein Ruck durch Trents Körper. Er rannte plötzlich los, die Leibwächter dabei einfach beiseite drängend. Mit ungeahnter Schnelligkeit stürzte sich Trent in die Menge der Passanten und verschaffte sich rigoros freie Bahn. Leibniz war völlig perplex und sah ihm entgeistert nach. Bevor er begriff, was vor sich ging, hatte Trent einen Mann erreicht, von hinten an den Schultern gepackt und mit aller Gewalt herumgerissen. Der Mann taumelte, konnte sich jedoch auf den Beinen halten. Leibniz erkannte, dass es sich um Benjamin Kuipers handelte und rannte hinterher.
»Du hirnrissiger Idiot!« schrie Trent sein Gegenüber an. »Du dämlicher, dämlicher Dummkopf!«
Reflexartig stieß Kuipers ihn von sich weg und Trent fiel hin. Leibniz stellte sich zwischen die beiden. Die Leibwächter bildeten einen Halbkreis um die Szene und baten die Leute, weiterzugehen. Kuipers zeigte ein düpiertes Gesicht, zog sein Jackett glatt und ging ohne ein Wort davon. Trent kniete auf dem harten Boden und schluchzte.
»Er hat sie mir genommen, und sie kommt niemals wieder zurück.«
Leibniz bückte sich und raunte ihm zu.
»Trent, reiß dich am Riemen! Du kannst dir solch eine Blöße nicht erlauben. Steh auf und komm mit.«
Er packte Trent unter dem Arm und zog ihn hoch.
»Es sind nur noch wenige Schritte bis zum Man in the Moon. Dort trinken wir etwas.«
Mit verzerrter Miene erwiderte Trent.
»Geh schon mal, ich komme sofort nach. Will mich nur kurz sammeln.«
Dabei zeigte er auf eine Nische zwischen zwei Häusern, in die er sich offenbar zurückziehen wollte. Leibniz wusste, dass Trent täglich mehr als eine Schachtel Zigaretten rauchte und zeitweise an einem üblen Husten litt. In den letzten Tagen hatte sich sein Konsum aber offenbar verdoppelt.
»Gut, aber nur eine. Wir haben heute einen engen Zeitplan.«
Leibniz gab zweien der Leibwächter zu verstehen, dass sie bei Trent bleiben sollten, und setzte seinen Weg fort.
»Wir warten 5 Minuten auf dich, nicht länger. Bitte, komm rechtzeitig.«
Während er auf das Lokal zuging, kehrten seine Gedanken zu jenem Tag zurück, an dem alles angefangen hatte. 14. Januar 2073. Leibniz betrat das Man in the Moon und sah sich um. Es ging auf 20 Uhr zu. Um diese Tageszeit war das Lokal stets gut besucht. Mehrere hundert Personen aßen hier zu Abend, tranken etwas und unterhielten sich oder tanzten. In 2 oder 3 Stunden würden die ersten Gäste die kleine Bühne betreten und mit dem Karaoke beginnen, eine Gewohnheit, die die japanischen Mitarbeiter etabliert hatten. Das Man in the Moon war die beliebteste Adresse der Kolonie, obwohl es hier aussah und miefte wie in der letzten Spelunke. Dennoch hatte sich Leibniz angewöhnt, herzukommen, wenn er schwierige Gespräche führen musste. Er und seine jeweilige Begleitung konnten in der Menschenmenge untertauchen und in vergleichsweise lockerer Atmosphäre reden. Das hatte sich bewährt. Auch heute Abend kam es darauf an, die vermutlich heiklen Verhandlungen mit Isidam und Trent Mass in einer Umgebung zu führen, die seine Absichten unterstützte. Gewiss, die Leute sahen ihm immer hinterher, weil er der oberste Kommandant war, und Isidam war eine äußerst appetitliche Erscheinung. Trotzdem würde sich die Aufmerksamkeit in Grenzen halten, und bei dem Geräuschspiegel mussten sie nicht befürchten, belauscht zu werden. Einer der Bediensteten eilte auf Leibniz zu und fragte nach dessen Wünschen.
»Einen Tisch für 3 Personen, am besten irgendwo am Rand.
Der Mann nickte und führte Leibniz zu einer verschlissenen Sitzgruppe, die für ein vertrauliches Gespräch geeignet war. Im selben Augenblick kamen auch Isidam und Trent Maas herein. Leibniz machte eine einladende Geste mit dem Arm.
»Guten Abend, Isi, Trent.«
Die drei gaben sich die Hand und nahmen Platz. Der Kellner brachte grauenhaften Rotwein und den traditionellen Schnaps, der zwar auf dem Mond gebrannt wurde, aber auch garantiert Kopfschmerzen verursachte.
»Alles klar bei euch?«
begann Leibniz die Unterhaltung.
»Ich glaube, wir können uns die Floskeln sparen, Karl«,
erwiderte Trent freundlich.
»Es ist doch klar, worum es heute Abend geht.«
»Wir haben unsere Arbeitsplätze geräumt«, ergänzte Easy, »und sind bereit, gleich morgen die Space-Limousine zur Erde zu nehmen.« Leibniz atmete durch. Wie erwartet, musste er keine Umwege gehen. Trent und Easy waren hervorragende Leute, bei denen man gleich zur Sache kommen konnte.
»Also dann.«
Er erhob das Schnapsglas und die drei prosteten sich zu. Der Alkohol brannte in Leibniz' Kehle und stärkte seinen Mut.
»Ihr zwei seid seit 6 Monaten hier oben. 3 Monate waren vertraglich vereinbart. Ihr habt um 3 Monate verlängert, was ich euch hoch anrechne. Ihr habt diesem Projekt damit eine faire Chance gegeben, doch nun kommen wir nicht mehr darum herum. Das geltende Arbeitsrecht der Kolonie sieht vor, dass wir euch jetzt entweder nach Hause schicken oder euch einen unbefristeten Vertrag geben. Wie ihr bereits sagtet, geht morgen eure Fähre, mit der ihr das Kapitel Mond abschließen könntet. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Spitzenkräfte genau das nach spätestens 6 Monaten tun.«
Leibniz machte eine Pause. Das war die Vorrede gewesen. Jetzt kamen die entscheidenden Sätze.
»Was ich nun sage, ist die reine Wahrheit. Glaubt es mir oder nicht. Ihr zwei seid die besten Leute, die ich je als persönliche Assistenten hatte. Fachlich gesehen gab es in der Vergangenheit ein paar, die mit euch gleichauf waren. Aber in eurem Fall kommt die menschliche Ebene hinzu. Ich kann euch vertrauen, kann mit euch reden und diskutieren, und wir kommen auch bei unterschiedlichen Auffassungen zu konstruktiven Ergebnissen. Es wäre fachlich und menschlich ein echter Verlust, wenn ihr den Vertrag nicht verlängern würdet. Ich bitte euch, zu bleiben.«
Er sah zuerst Easy in die Augen, dann Trent, der nickte nur und schwieg. Easy schlug die Augen nieder und begann. »Was die Zusammenarbeit anbelangt, sehen wir es genau wie du, Karl. Besser werden wir es nie haben, dennoch ist es so...« Leibniz hob die Hand und unterbrach sie.
»Mir ist bekannt, dass euch auf der Erde gute Verträge erwarten. Ihr beide seid aussichtsreiche Kandidaten für die Mars-Mission in 5 Jahren.«
Easy sah ihn überrascht an. »Woher weißt du?« Leibniz lächelte.
»Ich lebe nicht hinter dem Mond. Die Gesellschaft schickt ihre besten Leute her, um sie zu testen. Bewähren sie sich, werden sie abgefischt und dem Prestigeobjekt der Internationalen Raumfahrtgesellschaft zugeführt. Außerdem habe ich mich erkundigt.« »Karl, du darfst das nicht falsch verstehen«,
warf Trent ein.
»Es wäre ein äußerst großes Privileg, bei der ersten bemannten Reise zum Mars dabei zu sein.«
»Diese Chance gibt es nur einmal«, fügte Easy hinzu. »Und in diesem Jahr wählen sie die Astronauten aus. Wenn wir jetzt nicht zusagen, ist es vorbei.«
»Ich verstehe.«
Leibniz beugte sich vor.
»Dass es diese Siedlung auf dem Mond gibt, wurde seinerzeit als ehrgeizigstes technisches Vorhaben der Menschheit propagiert. Die Euphorie war groß, als es zu funktionieren begann. Dann sickerte durch, dass die Gesellschaft parallel zur Errichtung der Mondsiedlung die Mars-Mission vorbereitete. Die Siedler auf dem Mond haben längst verstanden, dass sie nur ein Pilotprojekt sind, das letzten Endes ausschließlich zur Vorbereitung auf die Reise zum Mars dient.«
»Aber ihr habt hier oben doch verdammt viel erreicht«, erwiderte Easy.
»Sieh dich doch um. Die Stimmung ist gedrückt, die Siedlung vernachlässigt, weil die eigentliche Aufmerksamkeit unserem Nachbarplaneten gilt. Wir hier sind immer nur Mittel zum Zweck.«
Die Kolonie auf dem Mond wird weiter bestehen. Sie ist ein hundertprozentiger Erfolg, mittlerweile sogar aus finanzieller Sicht.
Aber es wird immer schwieriger, gute Leute zu bekommen, die hier ihre Ambitionen verwirklichen wollen. Wie gesagt, 6 Monate.
Esi räusperte sich. Nun ja, ein Leben auf der Erde ist nach wie vor einfach schöner.
Und wer richtig Karriere machen will und ausreichend Sinn für Abenteuer hat, der geht zur Mars-Mission,
ergänzte Leibniz.
Deshalb muss hier dringend etwas passieren. Und was könnte das sein?
Wollte Trent wissen. Leibniz lächelte zufrieden. Er hatte das Gespräch so gelenkt, dass Easy und Trent zumindest ein letztes Mal Interesse am weiteren Schicksal der Siedlung zeigten. Jetzt war es an der Zeit, seine Joker nach und nach aus dem Ärmel zu ziehen.
»Ich möchte euch etwas zeigen. Wir sind in 2 Stunden zurück. Seid ihr einverstanden?«
Easy und Trent verständigten sich mit einem kurzen Blick.
»Wir kommen mit«,
stimmte Trent für sie beide zu. Leibniz legte $100 auf den Tisch und gab dem Kellner ein Zeichen. Sie verließen das Lokal und Leibniz schlug den Weg zum Verwaltungsgebäude ein, wo ihre Büros lagen. Auf dem Weg dahin nahm er den Gesprächsfaden wieder auf.
»Ihr fragtet nach den Plänen, mit denen die Situation auf dem Mond verbessert werden soll. Ich verrate euch was. Die Raumfahrtgesellschaft hat inzwischen ziemlichen Ärger mit ein paar Menschenrechtsorganisationen auf Mutter Erde. Es wird bemängelt, dass die Kolonie noch immer wie ein militärischer Stützpunkt oder, je nach Blickwinkel, wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt wird. Sprich, wir haben strikt hierarchische Strukturen und für die Bewohner so gut wie keine Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Das soll nun geändert werden.« »Aber das richtet sich ja direkt gegen dein Amt.«
Trent war sichtlich erstaunt.
»Genau. Ich bin ein Auslaufmodell. Die Raumfahrtgesellschaft wird in absehbarer Zeit die Bildung von Parteien zulassen und freie Wahlen in Aussicht stellen. In gewisser Hinsicht wird der Mond in die Eigenständigkeit entlassen und in eine ganz neue Staatsform überführt.«
»Wahnsinn!« Easy klang ebenfalls überrascht. »Das hatte ich nicht erwartet. Und was verspricht man sich davon?«
»Man will erreichen, dass die Bewohner der Kolonie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und ihr Leben auf dem Mond attraktiver gestalten. Eine tragfähige Zukunft kann nicht zentral gesteuert werden. Sie kann sich im Grunde nur aus der Eigeninitiative der Bewohner entwickeln.«
Sie erreichten das Verwaltungsgebäude und Leibniz wies sich mit Karte und Handabdruck aus. Doch bevor er durch die Tür ging, stellte er sich direkt vor seine Begleiter und senkte die Stimme.
»Über kurz oder lang wird man hier einen Präsidenten und einen Geschäftsführer brauchen.«
Er sah die beiden noch einen Moment lang bedeutungsvoll an. Dann trat er ein. Esidams Augen blitzten. »Du bist gerissen, Karl.« Sie folgte Leibniz ins Gebäude. Trent kam hinterher und fragte, scheinbar unbeeindruckt,
»Mir ist klar, dass unter diesen Umständen ein Präsident gewählt werden wird, aber ein Geschäftsführer? Ich dachte, solche Funktionen stünden in der Kritik.«
»Völlig richtig«,
erwiderte Leibniz,
»aber da auch unglaublich hohe Summen auf dem Spiel stehen, die zu großen Teilen von privaten Investoren stammen, und weil es hier um das Überleben von rund 100.000 Menschen geht, braucht es auch einen offiziellen Vertreter der Raumfahrtgesellschaft.«
»Verstehe.« Trent wirkte nachdenklich. Easy und Trent gingen gewohnheitsmäßig auf den zentralen Aufzug zu, doch Leibniz schlug einen anderen Weg ein.
»Hier entlang. Wir gehen in den Hochsicherheitstrakt.«
Die drei folgten einem langen, hell erleuchteten Gang, an dessen Decke alle 20 Meter eine Kamera installiert war. Kurz darauf erreichten sie eine Stahltür, vor der 2 bewaffnete Beamte Wache schoben. Diesmal musste sich jeder von ihnen legitimieren. Einer der Wachposten hob die Hand.
»Easy und Trent dürfen hier eigentlich nicht rein, es sei denn...«
»Es sei denn...«
unterbrach ihn Leibniz freundlich. Ich erlaube es Kraft meines Amtes. Genau das geschieht hiermit.
Der Beamte rief ein Formular an der Registrierungskonsole auf und trug einige Daten ein. Leibniz unterzeichnete per Handabdruck. Die Tür öffnete sich und gab den Blick auf eine geräumige Halle frei, von der unzählige Türen in weitere Gänge führten. An den Schreibtischen und Konsolen herrschte Hochbetrieb. Leibniz schritt quer durch den Raum, grüßte den einen oder anderen Kollegen und ging auf eine bestimmte Tür zu. Easy und Trent folgten ihm und sahen sich dabei neugierig um. Trent kratzte sich am Kopf.
»Wir waren 6 Monate lang deine Assistenten und durften nicht hierher. Nun sind wir so gut wie weg und dürfen plötzlich ins Allerheiligste?«
Easy grinste verschmitzt. »Karl setzt eben alles daran, dass wir bleiben. Er scheint sehr siegesgewiss zu sein.«
»Ich rechne mit eurer absoluten Verschwiegenheit.«
Leibniz sah die beiden ernst an.
»Ich kann sehr wohl rechtfertigen, euch in den allgemeinen Bereich des Hochsicherheitstraktes zu führen. Aber was ich euch jetzt zeigen will, ist tatsächlich streng geheim. Falls ihr morgen oder in den nächsten Tagen den Mond verlassen solltet, erzählt bitte niemandem davon, was ihr gesehen habt. Die Konsequenzen für die weitere Entwicklung des Mondes könnten andernfalls äußerst unerfreulich sein.«
»Wir versprechen es.« Easy hob die Hand wie zum Schwur und Trent nickte. Sie erreichten eine Tür, bei der Karl sich wiederum legitimieren und zudem eine längere Buchstaben-Zahlenkombination eingeben musste. Hinter der Tür befand sich ein großer Raum, in dem Spezialanzüge und Atemmasken von der Decke hingen.
»Die Anzüge brauchen wir nicht, aber wir nehmen für alle Fälle die Atemmasken mit.«
Leibniz nahm 3 der Masken, kontrollierte ihre Funktionstüchtigkeit und verteilte sie. Anschließend stiegen sie in einen Aufzug und ließen sich in die Tiefe tragen.
»Es geht abwärts?« fragte Easy. »Wohin bringst du uns?«
Leibniz lächelte.
»Ihr werdet es gleich sehen.«